für mich, ja. Ne? Gut, also von mir aus auch einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Es liegt Neues in der Luft und darum wird es auch heute gehen. Aber bevor ich anfange, würde ich gerne noch mal kurz für die Predigt beten. Herr Jesus, du kommst, das feiern wir im Advent. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt auch kommst, dass wir offen sind, auf dich zu hören und dass dein Wort in unseren Herzen Wurzeln schlägt. Amen. Funktioniert. Es gibt einfach Fälle, in denen die offensichtliche Lösung vielleicht nicht die Lösung ist. Wir sehen einen Riss in einem Haus. Das ist vielleicht jetzt gar nicht so ein großes Problem, so arg reinziehen wird es da nicht, trotz der kalten Jahreszeit. Insofern wäre es vielleicht eine naheliegende Lösung, den Riss einfach zuzuschmieren und wieder eine neue Fassade drauf zu pinseln. Aber ich fürchte, man würde in kurzer Zeit feststellen, dass das das Problem nicht löst. Weil das Problem tiefer geht. Nicht mal die Wand an der Stelle zu verstärken, damit sie nicht wieder aufreißen kann, würde wahrscheinlich viel helfen. Dann würde die Wand halt woanders reißen. Weil das Problem ist nämlich nicht die Wand. Das Problem ist nicht die Fassade. Das Problem liegt viel tiefer unten, unterm Keller. Das Haus ist deswegen gerissen, weil der Boden nachgegeben hat. Und da gibt es einfach Fälle, in denen, wenn solche Schäden auftreten, eine Sanierung schwierig ist. In vielen solchen Fällen muss man radikal neu anfangen. In dem Fall heißt es dann leider oft Haus abreißen und neu bauen. Ich möchte die Predigt heute unter die Überschrift stellen, treten Sie ein. Das ist eine Einladung und genauso möchte ich das auch verstanden wissen, auch wenn das vielleicht zwischendurch ein bisschen dramatisch klingt und auch nicht so ganz ohne Zumutungen daherkommt. Wir machen das in drei Schritten und ihr seht schon, da steckt so ein bisschen das Bild einer Geburt dahinter. Eine Geburt fängt ja nicht einfach so plötzlich an, sondern die hat 9 Monate Vorlaufzeit, wie man in dem Bild rechts oben sieht. Wir werden die Vorlaufzeit aber auf wenige Minuten beschränken, um eure Zeit nicht unnötig zu beanspruchen. Dann kommt natürlich der Neubeginn, dem, wie wir gerade gehört haben, ja schon ein gewisser Zauber innewohnt. Und am Schluss sollte dabei ein neuer Standpunkt rauskommen. Und ich finde, das Bild, das am besten den neuen Standpunkt repräsentiert, ist dieses Bild von Apollo 1, das die Erde vom Mond aus gesehen zeigt. Der Text, auf dem die Predigt basiert, keine Sorge, das müsst ihr jetzt nicht lesen können. Ich wollte euch nur kurz am Anfang einen kleinen Überblick geben, worüber wir heute reden. Und ihr seht auch schon, warum ich mich entschieden habe, den Text nicht am Stück am Anfang vorzulesen. Der ist nämlich ein bisschen länglich. Die farbigen Teile werden wir in der Reihenfolge, in der sie da drin stehen, auch alle einzeln anschauen und lesen. Aber die dunkelgrauen Teile rechts, die habe ich ausgelassen, der Fokussierung auf das Wesentliche wegen sozusagen. Und genau, jetzt fangen wir einfach mal mit der Vorgeschichte an. Eigentlich gibt es ja so mehrere Vorgeschichten in dieser ganzen Geschichte, wie wir gleich feststellen werden. Ich möchte als erstes mal, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, die Geschichte steht im Johannesevangelium im 3. Kapitel. Als erstes möchte ich ganz kurz abreißen, was eigentlich in den beiden Kapiteln vorher passiert ist. Ganz am Anfang steht so ein Prolog, der ziemlich einmalig ist in den Evangelien, den überspringe ich. Ups. Oh ja. In meiner Bibel sieht es so aus, die gute Botschaft, aufgeschrieben durch Johannes. Dann berichtet Jesus oder Johannes über den Namensvetter, Johannes der Täufer. Er wird nachher auch noch kurz vorkommen. Dann begegnet er seinen ersten Jüngern oder seine ersten Jünger ihm. Ein erstes Wunder passiert. Auf einer Hochzeit verwandelt Jesus Wasser in Wein. Und es gibt auch schon die erste Konfrontation mit den religiösen Führern seiner Zeit. Und den Punkt gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Es gibt so zwei Arten von Reaktionen auf das, was Jesus zu diesem frühen Zeitpunkt im Johannesevangelium erzählt. Die erste Reaktion ist die gelbe. Die Juden aber stellten ihn zur Rede. Mit welchen Wunderzeiten kannst du beweisen, dass du das Recht hast, so etwas zu tun? Und dieses so etwas ist, dass Jesus in den Tempel gegangen ist, dort einen ziemlichen Wutanfall vielleicht, oder jedenfalls eine sehr ausdrucksstarke Tätigkeit vollbrachte. Er hat nämlich die ganzen Händler aus dem Tempel rausgeschmissen. Und das greift natürlich schon so ein bisschen in die Würde des Ortes ein und deswegen stellen ihn die Juden zur Rede. Es gibt aber auch dann die Sympathisanten in Grün. Viele glaubten in dieser Zeit an ihn, weil sie die Wunder sahen, die er tat. Doch Jesus vertraute sich diesen Leuten nicht an, weil er sie alle durchschaute. Das ist ein bisschen seltsam. Und wir werden sehen, die Geschichte zieht sich auch so fort, so ein bisschen. Offenbar gab es viele Leute, die Jesus irgendwie sympathisch fanden. Aber Jesus hatte irgendwie den Eindruck, die haben das Wesentliche noch nicht verstanden. Und dieses vertraute sich diesen Leuten nicht an. Da würde ich mal drunter verstehen, dass Jesus ihnen nicht gesagt hat, was für einen Anspruch er eigentlich erhebt, nämlich dass er der Sohn Gottes ist. Das kommt erst noch. Jetzt steigen wir so mal so langsam in die Geschichte ein. Der erste Vers unseres Textes ist kurz. Einer der führenden Männer in Judäa war ein Pharisäer namens Nikodemus. In manchen Bibeln ist dieser Text, um den es heute geht, auch das Nikodemus-Gespräch überschrieben. In der Bibelfassung, die ich jetzt für heute ausgewählt habe, steht die neue Geburt. Warum, werden wir gleich sehen. Zur Erklärung, was ist ein Pharisäer? Wenn man das Wort googelt, kommt man als erstes da drauf. Ein Getränk, dem Wikipedia-Artikel zufolge ist der Name in Norddeutschland entstanden. Unter norddeutschen Christen ist es, glaube ich, sogar auch heute noch viel schlimmer, wenn man trinkt, als wenn man raucht. Das ist hier im Süden tendenziell eher vielleicht ein bisschen umgekehrt. Mal ein Gläschen Wein schadet nichts, aber rauchen ist doof. Wir werden feststellen, darum geht es eigentlich gar nicht. Aber der Name dieses Getränks ist dadurch entstanden, dass er offenbar auf einer Taufe der Pfarrer eingeladen war. Und weil man ja nicht trinken durfte, hat man dem Kaffee einen Schuss Rum zugegeben und ein Sahnehäubchen drüber gemacht, damit man das nicht so gut riecht. Nur der Pfarrer hat natürlich reinen Kaffee mit Sahne gekriegt. Und als er das dann gemerkt hat, soll er ausgerufen haben, oh ihr Pharisäer, also im Sinne von oh ihr Heuchler, wollte das wohl vor mir verheimlichen. Der Name ist aber natürlich viel früheren Ursprungs. Ich habe einen Ausschnitt aus einem der Jesus-Filme. Die Pharisäer sind eigentlich Leute, die sehr darauf geachtet haben, dass das, was Gott sagt, auch im Leben Anwendung findet. Unter Christen haben die, wie ihr gerade schon gesehen habt, irgendwie ein bisschen einen zweifelhaften Ruf, so als Heuchler oder so. Aber es gibt nicht wenige Hinweise darauf, dass sie eigentlich von den religiösen Juden der damaligen Zeit diejenige Gruppierung waren, die der Lehre von Jesus eigentlich am nächsten standen. Und manche von den etwas harschen Ausdrücken, die da im gegenseitigen Gespräch gefallen sind, die sind vielleicht einfach nur eine übliche Form des damaligen theologischen Diskurses gewesen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Nikodemus einer von denen war. Also in dem Bild von der letzten Folie eigentlich ein Sympathisant. Das sieht man an dem nächsten Stück. Nämlich der Nikodemus, kam eines Nachts zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den uns Gott geschickt hat, denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Das klingt jetzt nicht konfrontativ, finde ich. Das ist eigentlich eine recht freundliche Anrede, wenn man überlegt, dass Jesus ja eigentlich im Prinzip auch so ein bisschen die führende Rolle der Pharisäer manchmal in Frage gestellt hat. Also eigentlich, würde ich mal sagen, für einen religiösen Diskurs ein sehr freundlicher Anfang. Fängt nicht mit einem Schimpfwort an oder so. Umso überraschender finde ich die Reaktion von Jesus. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Das klingt schon konfrontativer, finde ich. Du, lieber Nikodemus, bist eigentlich blind für das Wesentliche, weil du nicht von Neuem geboren bist. So direkt sagt es Jesus eigentlich nicht. Er sagt ja nicht du, sondern jemand. Aber man merkt schon an den folgenden Versen, dass der Nikodemus das durchaus so ein bisschen auf sich bezogen hat. Das Bild, das hier dahinter steckt, ist das einer neuen Geburt. Das ist ein Familienbild. Ich finde einfach, habe kein schöneres Bild dafür gefunden, was für ein Zauber so eine Neugeburt ist. Und ich glaube, jeder, der schon mal ein ganz neugeborenes Baby im Arm hatte oder gesehen hat, der wird für dieses Wunder irgendwie großes Verständnis haben. Und dieses Bild hat natürlich der Nikodemus auch vor Augen, als Jesus sagt, ihr müsst neu geboren werden. Und seine Antwort ist entsprechend, wie kann ein Mensch denn geboren werden, wenn er schon alt ist, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, und sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Ich weiß jetzt nicht so genau, was euer inneres Gefühl diesem Reich Gottes gegenüber ist. Wir hatten da jetzt schon eine ganze Reihe von Predigten. Vielleicht hat der Psalm 111, den wir vorhin gebetet haben, ja zumindest ein bisschen Lust darauf gemacht. Es geht irgendwie so auch wie eigentlich in dieser ganzen Weihnachtsgeschichte irgendwie um Frieden. Also irgendwas, was wir in dieser Welt eigentlich nicht so finden. Also jedenfalls nicht sehr weit verbreitet. Gerade im Moment scheint es ja, oder in den letzten paar Jahren eigentlich, oder eigentlich schon immer, scheint es auf der Welt ja ziemlich drunter und drüber zu gehen. Und deswegen wäre eigentlich die Hoffnung, dass wir, so wie wir jetzt hier sind, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen geschichtlich in unserem sogenannten christlichen Abendland bedingt, dass wir Jesus gegenüber und Gott gegenüber, sagen wir mal, zumindest eine positive Grundeinstellung haben. Deswegen könnte es ja schon sein, dass wir so den Eindruck haben, ja, Reich Gottes ist eigentlich schon was Gutes. Es wäre eigentlich schon schön, da reinzukommen. Und der Nikodemus, der dieses Gebild der Geburt nicht versteht, der kriegt jetzt von Jesus erklärt, was damit eigentlich gemeint ist. Ich muss zugeben, als ich den Text gelesen habe, also ich kenne den schon eine Weile, dann war dieses Bild mit dem aus Wasser und Geist geboren werden immer schon so ein bisschen rätselhaft. Auch die Antwort von Jesus auf den Nikodemus war ein bisschen rätselhaft, dieses mit dem Neugeboren werden. Und ich glaube, was damit gemeint ist, ist, diese Neugeburt bedeutet für uns, dass es nicht darum geht, so eine kleine Kurskorrektur zu machen. So nach dem Motto, naja, die 10 Gebote haben wir einigermaßen drauf, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, meistens nicht lügen und so weiter. Das kriegen wir im Großen und Ganzen ganz gut hin, da müssen wir jetzt halt noch so ein bisschen besser werden. Deswegen die neuen Vorsätze, die Caro vorhin zitiert hat. Und ich glaube, diese Aussage von Jesus, ihr müsst neu geboren werden, bedeutet, das bringt uns Gott eigentlich nicht wirklich näher. So eine marginale Verbesserung. Oder vielleicht auch nicht ganz so marginal. Das Entscheidende ist nicht, wie wir diese 10 Gebote halten oder auch sonst irgendwelche Dinge, die in der Bibel stehen, sondern das Entscheidende ist dieses aus Wasser und Geist geboren werden. Und wenn man sich das Johannesevangelium so anguckt, dann kann man sogar so ein bisschen verstehen, was damit gemeint ist. Und ich glaube, der Nikodemus hat es vermutlich relativ schnell verstanden. dieses aus Wasser geboren werden, das könnte sich zum Beispiel auf das beziehen, was ja in diesem ersten Kapitel schon berichtet wird im Johannesevangelium, nämlich das, was Johannes der Täufer getan hat. Ich zitiere jetzt aus dem Matthäusevangelium, weil da die Geschichte ein bisschen deutlich herauskommt. Die Bevölkerung von Jerusalem, Judäa und der ganzen Jordan-Gegend kam zu Johannes hinaus. Sie ließen sich im Jordan von ihm taufen und bekannten dabei ihre Sünden. Dieses mit dem Wasser gewaschen werden, das war im jüdischen Tempelkult eigentlich eine Standardaktion. Man musste sich die Füße waschen, wenn man irgendwo zu Gast war. Man musste gewaschen werden, wenn man in den Tempel geht. Da kommt einfach zum Ausdruck, dass man es nötig hat, gesäubert zu werden. Und offenbar hat Johannes dann, also dieser Johannes der Täufer, dann einen Nerv getroffen, indem er am Jordan gesagt hat, ihr habt es nötig, gesäubert zu werden. Ihr habt es nötig, vor Gott sauber zu werden, rein zu werden. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht ein Punkt, der uns Heutigen manchmal nicht so verständlich ist, gerade weil wir irgendwie ja so ein bisschen so eine christlich geprägte Geschichte haben. Unser Grundgesetz erwähnt explizit die Beziehung zu Gott oder die Ableitung von Gott oder von Gottes Werten. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann man das mit einem kleinen Experiment veranschaulichen. Die Aussage dieses, dass wir es nötig haben, gereinigt zu werden, ich glaube, dass uns Gott dabei sagen will, dass wir eine Unwucht haben im Leben. Also so wie dieses Herz hier sich nicht um den richtigen Mittelpunkt dreht, die Schraube lockert sich immer, ja, das schüttelt ganz beträchtlich, wenn ich das hier festbinden würde, dann würde mir wahrscheinlich alles von der Kanzel runterfallen, weil das alles in Vibration versetzt. Und bei Bohrmaschinen macht man sowas eigentlich nicht gern, weil das ist nur eine Frage der Zeit, bis die Lager kaputt sind. Und ich glaube, das ist da letztlich damit gemeint. Unser Leben ist von Natur aus menschlich. Das steht ja in diesem Vers da vorne dran. Komme ich da nochmal zurück, genau. Menschliches Leben wird von Menschen geboren. Das ist ein Bild dafür, dass wir alle eine Unwucht im Leben haben. Und die ist schon uralt, diese Unwucht. Die kommt schon daher, dass Adam und Eva sich damals entschieden haben, lieber vom Baum der Weisheit zu essen, als Gottes Geboten zu gehorchen. Für mich ist das die Entscheidung, das Leben, das ihnen Gott geschenkt hat, selber in die Hand zu nehmen. Und die Aussage der Bibel ist, das fängt an zu eiern. Das war die Geburt aus Wasser. Aber jetzt kommt ja eigentlich erst die Auflösung. Was bedeutet es, aus dem Geist geboren zu sein? Jesus erklärt es mit diesem nächsten Vers, der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Dieses aus dem Geist geboren ist der Teil dieser ganzen Geschichte, die wir eigentlich nicht wirklich selber in der Hand haben. Das ist was, was Gott tun muss. Und wir sehen zwar die Auswirkungen, ich habe einen Vers aus dem Galaterbrief zitiert, doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Diese Dinge mag man vielleicht sehen, wenn jemand aus dem Geist geboren ist, aber so richtig rational kommt einem das oft sicher nicht vor. Wir wissen nicht, wo das herkommt und wir sehen manchmal auch nicht, wo das hinführen soll. Aber offenbar ist es die wichtigste Zutat dieser Neugeburt, dass wir aus dem Geist geboren werden. Und Was das jetzt so genau bedeuten soll und wie man da hinkommt, das erklärt Jesus dem Nikodemus jetzt weiter. Nikodemus kommt gar nicht mehr dazu nachzufragen. Der nächste Satz lautet, wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöht hat. Genau, in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat. Der zweite Teil kommt gleich, weil ich muss euch erst kurz die Geschichte erläutern, was mit der Schlange in der Wüste gemeint ist. Das kommt hier, das ist eine Begebenheit im Alten Testament, im vierten Buch Mose. Da geht es um eine Geschichte, wo das Volk in der Wüste unterwegs war von Ägypten nach Israel, dem heutigen Israel. Und wie immer oder wie oft in dieser Wüstengeschichte sich gegen Gott aufgelehnt hat. Und dann kamen Schlangen und haben das Volk oder die Leute gebissen und das waren offenbar tödliche Giftschlangen, die sind daran gestorben. Und dann geht es jetzt so weiter, da lief das Volk zu Mose und sagte, wir haben gesündigt, dass wir uns gegen Jahwe und gegen dich aufgelehnt haben. Bete doch zu Jahwe, dass er uns von den Schlangen befreit. Mose betete für das Volk und Jahwe sagte zu ihm, mach dir eine Brandnatter und befestige sie an einer Stange. Dann wird jeder, der gebissen wurde und sie ansieht, am Leben bleiben. So fertigte Mose eine Schlange aus Bronze und machte sie am Ende einer Stange fest. Wer nun von einer Schlange gebissen wurde und aufschaute zur ehernen Schlange, blieb am Leben. Auf die Geschichte bezieht sich Jesus. Also ich habe auch so ein Bild gefunden im Internet, wo das illustriert ist. Die Leute, die auf die Schlange gucken, die bleiben am Leben. Ist ja eigentlich keine schwierige Sache, auf die Schlange zu gucken, sobald man gebissen ist. Und die, die lieber woanders hingucken, die sterben eben an dem Gift. Und genau darauf bezieht sich Jesus. Also so wie Mose die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Denn so hat der Gott der Welt, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat ja seinen Sohn nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Also wir hatten jetzt schon Weihnachten, Neugeburt. Jetzt haben wir Ostern und Pfingsten, Geburt durch den Geist und hier der Hinweis auf die Kreuzigung. Das heißt, die Lösung dieser ganzen Probleme, die wir haben, weil unser Leben in Unwucht ist, ist Jesus. Die Tatsache, dass er am Kreuz gestorben ist, so hat Gott die Rettung, diese Umgestaltung bewirkt. Und was passiert dann? Ich finde dieses Bild, das in diesem nächsten Vers zum Ausdruck bringt, eigentlich sehr schön. Wer Böses tut, scheut das Licht. Er kommt nicht ans Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit richtet, tritt ans Licht, denn so wird sichtbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Geschichte mit dieser Allwissenheit von Gott. Also Gottes Licht scheint überall hin, guckt in mein Herz rein. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, ob euch das eigentlich so recht ist, dass Gott uns im Innersten kennt. Irgendwie ist das ja schon ein bisschen creepy, oder? Manchmal. Weil wir wissen ja meistens selber, dass in unseren Gedanken nicht immer nur Friede, Freude, Sonnenschein ist, sondern da sind auch manchmal sehr verstörende Dinge dahinter. Und die hätte man natürlich gerne für sich behalten. Möglichst nicht, dass da jemand reinguckt, schon gar nicht Gott. Und ich glaube, eine dieser Dinge, die passieren, wenn wir neu geboren werden, ist, dass wir das nicht mehr als Zumutung empfinden, sondern als heilsam. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es hilfreich, das mal mit einem Bild zu illustrieren. Also der Ausgangspunkt ist die, dass ich auf mein, ich sag mal, biologisches Leben reduziert bin oder begrenzt bin und auf der gottesfernen Seite stehe, die das Reich Gottes nicht mal sehen kann. Deswegen ist da die Landesgrenze dazwischen. Das muss man sich vielleicht dann als Mauer vorstellen, damit man nicht rüber gucken kann. Wenn mir das klar wird, also diese Unwucht, wenn ich merke, dass ich diesen Neubeginn brauche, dann kann ich auf Jesus am Kreuz schauen und Gott um diese Neugeburt bitten. Und dann sieht die Sache so aus. Auf wundersame Weise verschiebt sich irgendwie die Landesgrenze. Ich habe mich entschieden, das so rum zu illustrieren, weil ich finde, dass dadurch gut zum Ausdruck kommt, dass da eigentlich ein wesentlicher Anteil ist, den Gott macht. Es ist nicht so, dass ich plötzlich über die Grenze gehe oder so. Da gibt es auch Argumente dafür, warum das so sein könnte, aber ich finde eigentlich dieses Bild, dass die Landesgrenze sich so verschiebt, dass ich plötzlich auf Gottes Seite stehe. Irgendwie einen ganz interessanten Gedanken. Was bewirkt es? So wie in dem Bild Anfang von Apollo 11 sehe ich die Welt plötzlich von einem anderen Standpunkt aus. Ich sehe die Welt mit Gottes Augen. Und die Grenze verläuft nicht zwischen mir und Gott, sondern zwischen mir und der Gottesferne, nenne ich das jetzt mal. Die Bibel verwendet da oft eine Personifizierung. Auch Jesus selbst sagt es so, dass da unten links in der Ecke eigentlich der Teufel stehen könnte, genauso. Aber ich finde, Gottes Ferne beschreibt es für einen Moment mal ausreichend deutlich. Und ich glaube, damit wird auch irgendwie klar, wie wir mit so diesen ganzen komischen Gedanken in unseren Köpfen umgehen können. Das ist jetzt nicht mehr was ich vor Gott verbergen muss, sondern wo ich auf Gottes Seite stehe und dagegen angehen kann. Also der neue Standpunkt, der durch diese Neugeburt passiert, ist, dass ich mich auf Gottes Seite begebe und mit ihm den Dingen, die von Gott fern sind, die mir vielleicht selber an mir nicht gefallen, gegen diese Dinge habe ich jetzt eine neue Allianz mit Gott. Letzte Woche gab es, ich glaube es war am Montagabend, einen Film im ersten Programm. Das ist eigentlich die Verfilmung von einem Theaterstück. Das hatte den Titel Gott. Und in dem Film geht es eigentlich um was ganz anderes. Das hat jetzt mit dem Thema heute nur vielleicht am Rande zu tun. Da geht es nämlich eigentlich um Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe. Und dieses Theaterstück und der Film sind so aufgezogen, dass es praktisch so eine Sitzung eines Ethikrats ist. Und da werden jetzt Sachverständige gehört. Es geht um einen Mann, der beantragt hat, dass er ein tödliches Medikament bekommt, damit er sich umbringen kann, weil er nicht mehr leben möchte. Ich fasse das jetzt sehr kurz zusammen, weil eigentlich ist es ja am Rande unseres Themas. Und am Schluss werden dann die Plädoyers gehalten und der Mann, der hat einen Anwalt, ein Herr Biegler, und der sagt am Schluss in seinem Schlussplädoyer Folgendes: Wem gehört unser Leben? Gott, dem Staat, der Gesellschaft, unserer Familien, unseren Freunden oder uns selbst? Dieser Anwalt will natürlich auf den Punkt raus, dass wir selber die Einzigen sind, die über unser Leben bestimmen können sollten. Dass sich da niemand von außen einzumischen hat, gefälligst. Also will er eigentlich auf den Gedanken raus, das Leben gehört uns und nicht Gott und auch niemand sonst. Ich glaube ehrlich gesagt, er hat sogar recht. Weil wir die freie Entscheidung haben, mit unserem Leben zu machen, was wir wollen. Aber diese Freiheit haben wir ja eigentlich nur, weil Gott, der uns das Leben geschenkt hat, uns die Freiheit dazu gegeben hat. Ganz auf den ersten Seiten der Bibel wird berichtet, wie das passiert ist. Da gab es also Adam und Eva im Paradies, in perfekter Gemeinschaft mit Gott. Und dann gab es aber zwei Bäume und einer davon war der Baum der Erkenntnis. Und Gott hat von dem Baum gesagt, ihr dürft alles essen, was im Garten wächst, aber von dem Baum dürft ihr nichts essen. Und dann kam die Schlange und hat gesagt, das ist nicht so gefährlich, wie Gott sagt. Esst nur, da wird man klug davon. Und an dem Punkt haben Adam und Eva die Entscheidung getroffen, dass sie ihr Leben lieber selber in die Hand nehmen. Gott will uns bestimmt irgendwas Wichtiges vorenthalten. Wir machen das nicht so. Und dann haben sie ihr Leben selber in die Hand genommen. Und der ganze Rest der Bibel berichtet davon, was dann passiert ist. Und ich glaube, da braucht man gar nicht so ins Detail zu gehen. Es reicht, einmal Tagesschau zu schauen, dann weiß man, was die Folge davon ist. Und ich glaube, das macht so ein bisschen die Zumutung deutlich, die uns der Text heute vor Augen malt. Ja, euer Leben gehört euch. Aber da ist eine Menge Unwucht entstanden. Und die Einladung, ins Reich Gottes einzutreten, bedeutet, wir brauchen einen neuen Mittelpunkt in unserem Leben. Dann läuft das Leben rund. Damit soll es nicht gesagt sein, dass nach dieser Neugeburt alles klappt. Wir sind ja trotzdem noch die biologischen Wesen, die wir sind. Wir haben auch trotzdem noch komische Gedanken in unseren Köpfen, aber die Allianzen sind neue. Denkt an diese Dreiecksillustration zurück. Ich kann mir jetzt leisten, das, was mir an mir selber nicht gefällt, abzulehnen, ohne mich selber ablehnen zu müssen. Die radikale Herausforderung von unserem Text heute ist, ja, dein Leben gehört dir. Aber gedacht ist es eigentlich nicht so. Tritt ins Reich Gottes ein und gib's Gott zurück. Du brauchst einen neuen Mittelpunkt, damit die Unwucht in deinem Leben verschwindet. Wie sich das in der Praxis auswirkt, da gibt es ja jetzt noch ein paar weitere Predigten zum Thema Reich Gottes. Nächste Woche wird Hannah nochmal erklären, warum diese theologische Diskussion heute die eine Seite der Medaille ist, aber eigentlich ist es ganz einfach so, dass wir uns selbst die Kinder zum Beispiel nehmen können, um zu verstehen, worum es darum geht. Das wird sozusagen dann das Gegenstück zu heute. Und danach geht es noch ein paar Sonntage lang um die Frage, wie lebt man eigentlich jetzt im Reich Gottes? Manches ist heute schon aufgeblitzt, da werdet ihr vielleicht einiges wiedererkennen. Aber ich glaube, für heute ist die Herausforderung einfach mal die, zu überlegen, empfinde ich da eine Unwucht in meinem Leben und wäre es nicht eine Idee, es Gott zurückzugeben, damit er es heil machen kann. Wir würden jetzt eine kleine Zeit der Stille haben, um das nochmal so jeder für sich persönlich bedenken zu können. Und dann geht es mit ein paar Liedern weiter, indem wir vielleicht ein bisschen unsere Antwort zum Ausdruck bringen können. Und nachher haben wir ja auch noch den Treffpunkt Kreuz, wo man das vielleicht auch mit jemand besprechen kann. Amen.